Unschuldsvermutung. Jeder hat die beste Verteidigung verdient. Der Podcast über Sexualstrafrecht mit Strafverteidiger Nikolai Odebralski und Christine Pepersack.
Ein Staatsanwalt soll seinen eigenen Sohn missbraucht haben. Er behauptet, dass er sich nicht an die Tat erinnern kann und er gibt an, er sei Schlafwandler. Kann er die Tat im Schlaf begangen haben? Herzlich willkommen zu Unschuldsvermutung. Jeder hat die beste Verteidigung verdient. Wir sind der Podcast über Sexualstrafrecht mit Nikolai Odebralski.
Das bin ich. Hallo, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo Nikolai, schön, dass du auch da bist. Mein Name ist Christine Pepersack. Ich bin Lektorin. Ich habe mit Nikolai im vergangenen Jahr an seinem neuen Buch gearbeitet. Und ich sitze heute wieder mit ihm in unserem kleinen Studio hier zusammen und freue mich, dass wir einen weiteren Fall aus dem Sexualstrafrecht vor uns liegen haben, an dem wir Abläufe und Verfahren transparent machen wollen für Sie, unsere lieben Zuhörer.
Und da freue ich mich auch drauf. Und insbesondere habe ich mich schon sehr auf diesen Fall gefreut, weil er ja doch in vielerlei Hinsicht wirklich sehr ungewöhnlich ist und vieles so beinhaltet, über das wir mal sprechen wollen, was vielleicht auch für ganz normale Beschuldigte und unsere Zuhörer interessant ist.
Das auf jeden Fall. Und obwohl dieser Fall an sich ja sehr ungewöhnlich ist, in vielerlei Hinsicht, wie wir gleich auch noch feststellen werden. Ja, ich will noch einmal kurz die wichtigsten Fakten zusammentragen vielleicht, bevor wir starten. Dann sehen wir auch relativ schnell, was so ungewöhnlich an diesem Fall ist. Also wir haben es mit einem ehemaligen Staatsanwalt zu tun. Er soll seinen Sohn missbraucht haben. Seine Erklärung für die Tat lautet allerdings Sexsomnia. Ein Phänomen, was das Vornehmen sexueller Handlungen im Schlaf beschreibt. Und er gibt eben an, dass er sich nicht daran erinnern kann. Frage zum Einstieg, Nikolai. Warum ist das ungewöhnlich und was wollen wir an diesem Verfahren überhaupt zeigen?
Ja, in dem Verfahren ist vieles ungewöhnlich. Wir hatten uns in der Vorbereitung ja schon häufiger mal gefragt, wie man dieses Wort überhaupt ausspricht. Sexsomnia, sagt man Sexsomnia oder sagt man Sexsomnia? Wir waren uns da auch nicht so sicher. Wir sagen das jetzt einfach so, wie wir das für richtig halten. Du hattest gerade schon gesagt, völlig richtig. Es geht ja um einen ehemaligen Staatsanwalt, dem man diese Vorwürfe macht. Damals, 2019, als das passiert sein soll, da war er ja noch aktiver Staatsanwalt und war in seiner Behörde und eben mit der Verfolgung von Straftaten befasst. Und ja, da kommt natürlich so ein bisschen der erste Widerspruch in sich auf den Tisch, wenn jetzt jemand, der ja eigentlich dafür zuständig ist, Straftäter zu verfolgen, auf einmal selbst beschuldigt in einem Ermittlungsverfahren ist. Da kriegen viele Beschuldigte oder haben viele Menschen in der Bevölkerung auch wenig Verständnis für, denn gerade so jemand, der steht ja für Integrität und dafür, sich selbst an Gesetze zu halten.
Und sollte es ja eigentlich dann auch besser wissen, blöd gesagt.
Genau, wobei er ja gesagt hat, er hätte es eigentlich gar nicht gewusst und im Prinzip ist zwar getan, aber könne sich nicht dran erinnern. Was ist vielleicht erstmal ungewöhnlich daran? Ungewöhnlich ist daran, an diesem ganzen Verfahren, der Gang, den das Verfahren genommen hat. Wir wollen das ja gleich nochmal ausführlich besprechen. Das Verfahren wurde ja durch eine Selbstanzeige erstattet. Das ist für sich schon ungewöhnlich. Dann wurde das Verfahren von den zuständigen Staatsanwaltschaften mehrfach eingestellt, mangels Tatverdachts, bevor es dann am Ende im Rahmen von einem sogenannten Klageerzwingungsverfahren doch eröffnet und zur Verhandlung zugelassen wurde. Und auch das ist absolut ungewöhnlich. Wir haben mal so ein paar Fakten rausgesucht und das Klageerzwingungsverfahren Erfolg haben, hat einen absoluten Seltenheitswert. Das Oberlandesgericht Schleswig, was dieses Verfahren am Ende eröffnet hat, hat im Nachgang dazu mitgeteilt, dass in den Jahren 2001 bis 2005 kein einziges von diesen Klageerzwingungsverfahren Erfolg hatte. Und jetzt hatte aber mal eins Erfolg und insofern ist auch das natürlich total ungewöhnlich.
Mhm. Ja, da wollen wir gleich auf jeden Fall nochmal tiefer drauf eingehen. Was mir auch ungewöhnlich vorkam, ist, dass der Staatsanwalt ja seinen eigenen Sohn quasi missbraucht hat. Auch das ist ja nicht unbedingt alltäglich, oder?
Genau, also da sind wir so beim Thema, in welchem Verhältnis Täter und Opfer in der Regel stehen. Und du hast es richtig gesagt, in der Regel ist das ja so, dass es eben keine familiäre Beziehung gibt. Das ist zumindest bei den von uns bearbeiteten Fällen so. Es geht da häufig um Familie, Personen außerhalb der Familie oder auch stief angeheiratete Verhältnisse, aber dass es eben diese in Anführungszeichen klassischen Blutsverwandten, inzestuösen Missbrauchsübergriffsvorwürfe gibt. Das kommt natürlich vor, ne? Das ist ja klar. Aber ja, es hat immer schon so eine Besonderheit in sich. Und dazu können wir vielleicht noch sagen, dass es noch übrige andere Sachen gibt, die ungewöhnlich sind, aber vielleicht sprechen wir darüber gleich im Detail, bevor wir uns hier gleich am Anfang irgendwie so ein bisschen im Detail verlieren.
Im Detail verrennen, genau. Ja. Lass mich einen Punkt noch gerade kurz aufgreifen. Du hast es so angedeutet, aber damit unsere Hörer da auch ganz sicher sein können, wir sprechen nicht über einen Fall, den du selbst bearbeitet hast.
Genau.
Ja, also wir suchen uns immer Fälle heraus, die nicht von dir bearbeitet wurden, einfach weil wir da auch deine Mandanten schützen wollen, dass wir nicht über deine Mandanten sprechen, wir das noch einmal hier festgehalten haben.
Genau, ganz richtig. Also das wollen und müssen wir auch immer sagen. Zum einen, weil wir uns hier nicht irgendwelche Verfahren auf die eigene Flagge schreiben wollen, an denen wir nicht beteiligt waren. Das wollen wir nicht und das gehört sich ja so auch nicht. Und zum anderen wollen wir unseren Zuhörern, die ja vielleicht auch unsere Mandanten sind oder waren, die natürlich das Gefühl geben, dass ihre Daten und ihre Verfahren bei uns sicher sind und wir eben nicht ihre Fälle jetzt auch nicht vielleicht irgendwie so ein bisschen verfälscht oder erst recht nicht, wenn es Fälle sind, die auch in der Öffentlichkeit verhandelt wurden, dann im Nachgang nochmal besprechen. Also das ist jetzt wirklich ein Verfahren, bei dem wir unser Wissen über den Sachverhalt und darüber, wie es so abgelaufen ist, sowohl vor dem Prozess als auch im Prozess aus Presseberichten und Berichterstattung haben. Man muss bei diesem besonderen Fall dazu sagen, dass über den ja auch quer durch die gesamte Presselandschaft, also angefangen von Boulevardmedien bis über seriöse Medien bis hin sogar zu Auslandsmedien, wirklich sehr umfangreich berichtet wurde, weil dieses Phänomen Sexsomnia eben so ungewöhnlich ist. Vielleicht noch eine Sache, was an diesem Fall auch so ungewöhnlich ist. Häufig ist es bei diesen Vorwürfen sexueller Missbrauch, sexuelle Übergriffigkeit ja so, dass dieser Vorwurf in tatsächlicher Hinsicht bestritten wird. Beschuldigte sagen, mir wird dieser Vorwurf gemacht, aber ich habe es nicht getan. So ist in der Regel das Einlassungsverhalten von Beschuldigten, nehmen wir mal Fälle raus, wo Beschuldigte sagen, stimmt, habe ich gemacht, aber wenn es bestritten wird, dann in über 95% mit dieser Begründung. Dass hier jetzt jemand kommt und sagt, ich habe es schon getan, aber ich kann mich daran gar nicht erinnern, ich war in so einer Art Schlafwandelzustand oder in Trance, das ist höchst ungewöhnlich. Und wenn man mich fragt, wie viele Verfahren dieser Art ich schon begleitet habe oder wie viele von meinen Mandanten mit solchen Erklärungen, ich kann sagen Ausreden, aber Erklärungen angekommen sind, dann muss ich überlegen und wirklich sagen, also ich habe noch nie jemanden auf die Art und Weise verteidigt und habe auch noch mit keinem Kollegen gesprochen, der das mal als Verteidigungsstrategie vorgebracht hat.
Ja, es scheint wirklich ein Einzelfall zu sein, aber du galoppierst ein bisschen davon. Lass uns doch nochmal zum Anfang zurückkehren. Ja, also du hast ja eben schon gesagt, der Fall ereignet sich 2019. Wir befinden uns in Norddeutschland. Der spätere Beschuldigte ist Staatsanwalt, hat einen 8-jährigen Sohn, der auch in diesem Fall das Opfer ist. Und es ist so, dass in dieser Nacht Vater und Sohn in einem Bett schlafen. Die Mutter schläft mit den anderen Kindern in einem anderen Zimmer. Und am nächsten Morgen geht quasi der Sohn zur Mutter und sagt, der Papa hatte heute Nacht irgendwie Dinge mit mir gemacht, die ich mir auch nicht erklären kann, die ich nicht wollte. Und daraufhin wird der Vater dann von seiner Frau konfrontiert. Und wie du eben auch schon gesagt hast, er geht dann selbst zur Polizei und zeigt sich selbst an. Hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass er den Apparat so gut kennt, dass er selber Jurist ist? Ist jetzt Spekulation, ja, natürlich, klar. Aber du hast ja schon gesagt, das ist ungewöhnlich. Wie ist es denn normalerweise? Normalerweise zeigt man sich ja eher nicht selbst an.
Wir wissen jetzt natürlich nicht, was ihn da motiviert hat, die Strafanzeige zu erstatten und können nicht in seinen Kopf reingucken. Man kann immer nur von außen aufgrund der Umstände so versuchen, Rückschlüsse darauf zu ziehen. Es ist richtig, Verfahren, die mit einer Selbstanzeige beginnen, sind ungewöhnlich. Und hier ist ja der ungewöhnlich, das, was es noch ungewöhnlicher macht, ist der Umstand, dass er ja offenbar diese Anzeige erstattet hat mit der Maßgabe, ich werde beschuldigt, aber ich habe die Straftat nicht begangen. So nach dem Motto, ich gehe zur Polizei, bitte liebe Polizei, stelle mal meine Unschuld fest. Und das ist absolut ungewöhnlich, denn das ist ja nicht die Aufgabe der Polizei. Weißt du, Christine, wenn ich zur Polizei gehe und mich anzeige, dann kann ich das natürlich machen, das kann ich auf jedem Polizeirevier machen, aber dann sage ich ja in der Regel, ich habe eine Straftat begangen, ich möchte mein Gewissen erleichtern und das habe ich gemacht. Und dann wird ein Strafverfahren eingeleitet oder auch nicht oder je nachdem, wie es ist. Aber dass jemand das auf die Art und Weise macht, zur Polizei zu gehen, das ist an sich schon ungewöhnlich. In der Regel kommen diese Strafanzeigen ja in Gang durch Anzeigen von Dritten. Im Vorwurf Kindesmissbrauch, da wird das dann entweder von den Kindern selbst angezeigt, wenn sie dann das entsprechende Alter haben. Oder solche Verfahren werden von Geschädigten angezeigt oder von Dritten. Oder die Polizei bekommt sonst davon was mit. Aber eine Strafanzeige im Rahmen einer Selbstanzeige, das hat wirklich Seltenheit. Und ja, wir kommen so ein bisschen zur Frage zurück, ob er damit vielleicht irgendwie die Flucht nach vorne antreten wollte oder die Frau ihm vielleicht gesagt hat, hör zu, zeig dich selbst an, sonst mach ich's. Das wissen wir nicht, wissen aber wir dass das der nicht. Einstieg ist genau. Auf Seite 1 der Akten, dann am Ende steht Selbstanzeige, das ist natürlich total ungewöhnlich.
Ja, genau. Und er geht ja auch, also ich hatte nicht das Gefühl, er geht hin, um seine Unschuld beweisen zu lassen, aber er sagt ja, ich scheine es getan zu haben, aber ich kann mich nicht erinnern. Ne, das ist ja die Aussage, die er zunächst trifft bei der Polizei.
Genau, das ist stimmt gut, dass du das sagst. Vielleicht noch mal einmal kurz zum juristischen Hintergrund von dem Ganzen. Also eine Straftat in Deutschland erfordert ja zwei Dinge. Sie erfordert zum einen ein strafbares Verhalten in objektiver Hinsicht. Jemand muss sich einfach strafbar verhalten haben. Und er muss es bewusst getan haben. Ne? Wenn jetzt irgendjemand irgendetwas überhaupt gar nicht weiß, dann kann er dafür nicht verantwortlich gemacht werden. Ich sagte im Beispiel, wenn ich irgendwas nehme und es mir in die Hosentasche stecke und gehe, dann ist es in der Regel ein Diebstahl, wenn es was Fremdes ist. Wenn ich aber denke, das ist mein eigenes Handy und da stecke ich mir jetzt in die Hosentasche, dann nehme ich zwar objektiv etwas Fremdes weg, aber ich weiß ja gar nicht, dass ich was falsch mache, da bin ich nicht strafbar. Ne? Da muss ich es natürlich zurückgeben und so, wenn es rauskommt, ist ja logisch. Aber der Vorwurf erfordert immer einen sogenannten Vorsatz oder ein willensgetragenes Handeln. Und das wurde ja hier bestritten, weil er ja sinngemäß gesagt hat, war ja auch hinterher das Hauptthema im Prozess, war es eine willensgetragene, vorsätzliche Handlung oder war es eben dieses Sexomnia, so nach dem Motto, ich wandle Schlaf und eigentlich weiß ich gar nicht mehr, was ich da gemacht habe.
Wir sprechen dann quasi von der Schuldfähigkeit, ne? In dem Sinne.
Genau, also von der persönlichen Vorwerfbarkeit. Was ja im Prinzip das Gleiche ist. Aber wir machen ja hier, das haben wir auch schon mal gesagt, wir machen jetzt hier natürlich kein juristisches Fachseminar, wo wir dann die Details der einzelnen Straftatbestände auswälzen oder wie auch immer. Wir wollen jetzt einfach unseren Fall so für den Hörer einfach ganz nutzerfreundlich aufbereiten. Und ob er dann am Ende, also wie es juristisch im Detail ist, die eine Sache, wir waren ja beim Prozess noch nicht dabei, aber er sagt auf jeden Fall unterm Strich, mir wird es vorgeworfen, aber ich wusste es nicht.
Genau, aber sehr gutes Stichwort. Ich würde nämlich gerne eine weitere Sache ansprechen, die, glaube ich, für unsere Hörer auch interessant ist. Der Täter ist ja Beamter und ich könnte mir vorstellen, dass bei dir auch ab und an mal jemand sitzt, der den Beamtenstatus hat und einer Sache angezeigt oder beschuldigt wird. Was hat das denn für Konsequenzen? Also was sind da Besonderheiten, wenn ich im Staatsdienst eigentlich stehe und dann aber einer Sexualstraftat verdächtigt werde?
Ja, in der Tat haben wir das häufig, dass fällt bei uns ein bisschen in die Rubrik besondere Beschuldigte. Es gibt immer Beschuldigte, die einen besonderen beruflichen Hintergrund haben. Beispielsweise Ärzte, die dann eine Ärztekammer als Aufsichtsbehörde haben. Wir haben vereinzelt Rechtsanwälte, die beschuldigt sind. Da gibt es dann die Rechtsanwaltskammer. Wir haben natürlich auch, so wie das hier ist, Beamte. Beamte können ja sein von bis Soldaten, Postbankbeamte, und dann natürlich eben auch Lehrer oder Angehörige des Justizsystems, Polizeibeamte und so weiter. Und naja, bei den Beamten gibt es immer die Besonderheit, dass mit der Erhebung mit der Einleitung des Strafverfahrens nicht nur ein Strafverfahren eingeleitet wird, sondern parallel auch ein Disziplinarverfahren, was nicht deckungsgleich mit dem Strafverfahren ist, aber viele Überschneidungen hat. Bei den Beamten ist immer die Besonderheit, dass bei den Beamten berufsrechtliche Konsequenzen drohen. Wenn jetzt jemand, der kein Beamter ist, sagen wir mal, jemand ist Handwerker, der begeht eine Straftat, dann wird er am Ende verurteilt und dann bekommt er eine Strafe. Aber er verliert ja nicht seinen Job als Handwerker. Bei den Beamten ist das was anderes. Wenn man für den deutschen Staat arbeitet, dann ist man in einer besonderen Verantwortung, sich auch ansonsten angemessen zu verhalten. Wenn man das nicht tut und zu Strafen, zu einer Gefängnisstrafe zum Beispiel verurteilt wird, hat man immer das Risiko, dass man seinen Beamtenstatus verliert und damit, und das ist ja die Konsequenz, die für die Betroffenen in der Regel das Schlimme ist, nicht nur seine Pensionsansprüche, sondern eben auch seine Bezüge. Und das ist eine Besonderheit, die muss man in Verfahren gegen Beamte oder andere besondere Beschuldigte natürlich immer beachten und im Blick behalten. So ist das bei den Beamten. Vielleicht machen wir ja nochmal eine Sonderfolge zu Beamten und Disziplinarverfahren und Strafverfahren. Aber hier wollen wir das einmal kurz an der Stelle auch gesagt haben. Es ist eben ein besonderer Beschuldigter und Beamter.
Genau, da bietet sich, glaube ich, einiges an, was wir noch an weiteren Folgen planen können.
Uns kommen immer neue Ideen, ne? Müssen wir gleich mal aufschreiben.
Aber lass uns mal zum Fall zurückkehren. Genau. Es sieht ganz lange Zeit so aus, als müsse sich der Beschuldigte gar nicht vor einem Gericht für seine Tat verantworten, weil es so aussieht, dass sowohl die Staatsanwaltschaft als auch eine Stufe höher, die Generalstaatsanwaltschaft, eine Verurteilung gar nicht als wahrscheinlich ansahen. Das Verfahren wird also eingestellt, du hast es eingangs ja auch schon angesprochen, obwohl laut den Behörden unbestritten war, dass die Tat sich ereignet hatte, dass also das Verbrechen begangen worden war. Daraus ergeben sich für mich zwei Fragen an dich, nämlich einmal die Frage nach einer möglichen Befangenheit. Ja, also was ist überhaupt Befangenheit? Geht man vielleicht mit einem Beschuldigten aus den anderen Reihen anders um? Und daran anschließend, wieso kann denn ein Fall, der eigentlich gar nicht bestritten wird, eingestellt werden? Ja, aber lass uns mal mit der Befangenheit vielleicht starten.
Also, das sind in der Tat Fragen, die auch in der Presse ja im Zusammenhang mit diesem Verfahren regelmäßig gestellt worden sind. Vielleicht einmal zur juristischen Einordnung. Eine Befangenheit in dem Sinne, dass jemand an dem Verfahren beteiligt wird und dann wegen der Befangenheit ausgeschlossen werden kann, das gibt es bei Staatsanwälten und Ermittlungsbehörden nicht. Ein Richter oder auch ein Sachverständigen kann man wegen der Besorgnis der Befangenheit im Verfahren offiziell ablehnen. Dass ein Staatsanwalt oder eine Polizei befangen ist im streng juristischen Sinne, das ist von der Prozessordnung nicht vorgesehen. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Wir denken so etwas und vielleicht entsteht ja der Anschein, dass die Beamten der Staatsanwaltschaft bei Ermittlungen gegen jemanden aus ihrem eigenen Nest vielleicht einfach andere Maßstäbe anlegen und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein Auge zudrücken, wo sie das bei anderen Leuten nicht machen würden. Und die Frage ist ja, ob sowas hier im Raum steht, ob die Vermutung begründet ist, ja oder nein. Und ja, das ist natürlich von außen immer etwas schwer
wissen
zu
beurteilen. Wissen wir aber natürlich alles nicht.
Aber Tatsache, genau. Ja, aber Tatsache ist ja nun mal, dass dieses Verfahren eingeleitet wurde. Es wurde von der zuständigen Staatsanwaltschaft eingestellt, mangels Tatverdachts. Ne? Man gesagt hat, nein, unser Herr Staatsanwalt, Mitglied unserer Behörde, hat sich nicht strafbar gemacht, es wurde eingestellt. Dann gab es ein Rechtsmittel der Mutter des vermeintlichen Opfers. Und auch die Generalstaatsanwaltschaft, ist ja eine übergeordnete Behörde bei der Staatsanwaltschaft, hat auch gesagt, nein, unser Staatsanwalt hat sich hier nicht strafbar gemacht.
Beziehungsweise wir können uns nicht sicher sein, dass er sich strafbar gemacht hat, ne?
Genau, im Ergebnis. Also nach diesem Maßstab ist eine Verurteilung zu erwarten, ja oder nein. Haben die gesagt, nein, wir sehen eine Strafbarkeit im Sinne einer potenziellen Verurteilung nicht so. Und an dem Punkt hat man dann ja als Geschädigter in Anführungszeichen nur noch die Möglichkeit, ein sogenanntes Klageerzwingungsverfahren einzuleiten. Und das hat zur Folge, dass das erste Mal dann auch ein Gericht mit diesem ganzen Thema befasst wird. Bis dahin ist es nur bei Staatsanwaltschaften, ne? Die Staatsanwaltschaft, die Generalstaatsanwaltschaft. Und dann geht es das erste Mal zu einem Gericht und dieses Gericht sagt dann auf einmal, ihr habt da die falschen Maßstäbe angelegt und der hat sich wohl auch nach Aktenlage strafbar gemacht. Man muss dazu sagen, dass sich die Situation, die Ausgangslage oder die Faktenlage und die Aktenlage ja überhaupt nicht geändert haben. Es ging ja immer nur um eine Beurteilung desselben Sachverhalts. Ne? Ist ja nicht so, auf einmal kommt noch was dazu, das neue Gericht sieht es anders und hätte die alte Behörde das gewusst, dann hätten sie es auch anders entschieden. So ist das ja nicht. Und jedenfalls sagt dieses Oberlandesgericht, wir glauben nach Aktenlage, hier sind Straftatbestände erfüllt. Dann wird es beim Landgericht verhandelt und, können wir jetzt vorwegnehmen, auch das Landgericht verurteilt ihn ja Anfang Februar 2024 zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung. Also, wir wissen nicht, was die Staatsanwälte sich da gedacht haben und so weiter. Aber Tatsache ist, zwei Staatsanwälte haben das Verfahren eingestellt. Zwei Gerichte haben gesagt, da hat er wohl was falsch gemacht. Und ja, die Schlüsse daraus, die kann ja jeder selbst ziehen oder sich da so seine Gedanken machen.
Ja, und der Schluss, den ich daraus ziehe, ist also quasi, dass selbst wenn ein Verfahren eingestellt wird, man sich nicht sicher sein kann als Beschuldigter, dass nicht doch nochmal was nachkommt, richtig? So ist es ja in diesem Fall gewesen.
So ist es. In der Regel ist es so, dass Ermittlungsverfahren geführt werden von der Staatsanwaltschaft und dann kommt eine abschließende Entscheidung. Die Entscheidung lautet entweder Anklage, dann wird es dem Gericht vorgelegt, oder Einstellung. Wenn es eingestellt wird, ist das natürlich eine große Erleichterung für die Beschuldigten, weil das Verfahren dann in 99% der Fälle beendet ist. Aber eben nicht in 100% der Fälle, denn vermeintlich Geschädigte haben dann immer noch die Möglichkeit, Rechtsmittel dagegen einzulegen und diese Einstellung überprüfen zu lassen. Und das ist hier dann in letzter Konsequenz auch erfolgreich.
Durch das Klageerzwingungsverfahren dann geschehen. Ne?
Das ist dann eben geschehen. Und ja, das war dann vielleicht einfach großes Pech für unseren verurteilten Herrn Staatsanwalt, dass da die Mutter von dem geschädigten oder vermeintlich geschädigten Jungen so hinterher war und, wir wissen es nicht, vielleicht auch einfach einen guten, engagierten Anwalt gehabt hat, der das Ganze dann einfach weiter betrieben hat. Denn man hätte ja auch, ne, jetzt mal so aus anwaltlicher Sicht, einfach an einem gewissen Punkt sagen können, naja, Verfahren ist eingestellt, es hat hier alles jetzt keinen Sinn mehr, lassen wir es doch einfach sein. Aber da waren wohl Mutter und Anwalt sehr hinterher und ja, am Ende des Tages hat es dann auch den Erfolg gebracht. Dazu vielleicht, ich muss sagen, wir kennen den Fall nicht, wir waren nicht daran beteiligt, wir haben an keiner Gerichtsverhandlung teilgenommen. Ich kenne aber auch die Kollegen nicht, die das Verfahren bearbeitet haben.
Aber du würdest ja auch, angenommen, es wäre dein Mandant derjenige, der eigentlich dieses Verfahren erzwingen will. Ich springe jetzt gerade auf die Opferseite, ja. Ist ja eigentlich nicht deine... nicht dein Business in dem Sinne,
aber
du würdest ja auch dann alles geben, damit es wieder aufgerollt wird, wenn es für deinen Mandanten gut wäre, es wieder aufzurollen. Ne? Also insofern ist es ja gut, dass es diese Instanzen gibt grundsätzlich.
Also absolut. Das gilt ja für uns dem Grunde nach, auch für unsere Mandanten, wenn wir darauf hinwirken wollen, dass Verfahren eingestellt werden sollen. Gerade bei solchen Vorwürfen, dann legen wir ja auch alles dran, das zu erreichen.
Ja, das meine ich, genau.
Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt hatten, wir machen ja hier auch Rechtsmittelverfahren und Wiederaufnahmeverfahren, Revisionsverfahren und so weiter, wo die Beschuldigten dann ja mit dem Rücken zur Wand stehen und schon mal verurteilt wurden. Und auch da setzen wir natürlich alles dran, die Verfahren erfolgreich zu gestalten, dann natürlich auch mit den entsprechenden Beschwerdemöglichkeiten und allem, was die Prozessordnung so hergibt. Wenn es sein muss, dann eben bis nach Karlsruhe mit der Verfassungsbeschwerde und ja. Da muss man sich da einfach mal anschauen. Also der Instanzenzug ist ja dafür vorgesehen, dass man ihn ausnutzt, meiner Meinung nach.
Ja, es kommt dann also doch noch zum Prozess, obwohl man damit gerechnet hatte, dass es nicht so wäre. Der Vorwurf lautet Vergewaltigung in Tateinheit mit schwerem sexuellen Missbrauch. Kannst du uns einmal den Vorwurf an sich erklären? Besteht ja aus zwei Teilen im Grunde.
Also die Vergewaltigung, die ist ja im Paragraf 177 Absatz 6 des Strafgesetzbuchs geregelt. Ja, und wird hier definiert als ein sexueller Übergriff, also sozusagen eine sexuelle Handlung gegen den erkennbar entgegenstehenden Willen, was man so unter Nein heißt Nein versteht, ja, die aber zusätzlich eben mit beischlafsähnlichen Handlungen verbunden sein muss. Also beispielsweise mit dem Eindringen in den Körper. Und ja, das gilt dann eben für solche Handlungen im Sinne des Strafgesetzbuches, die dann als Vergewaltigung bezeichnet werden. Und das ist dann am Ende des Tages automatisch mit einer höheren Strafe verbunden, weil diese Handlung nach dem gesetzlichen Sinne das Opfer eben besonders erniedrigt. Ja, das war jetzt Vergewaltigung und ein schwerer sexueller Missbrauch von Kindern im Sinne des Paragraf 176c StGB. Ja, der erfasst eben solche Beischlafshandlungen zwischen einem Erwachsenen und einem Kind, also Personen halt unter 14 Jahren, das sind ja im gesetzlichen Sinne Kinder. Und die Besonderheit im Gegensatz zur Vergewaltigung ist beim schweren sexuellen Missbrauch von Kindern, dass sogar theoretisch einvernehmliche sexuelle Handlungen zwischen Kindern und Erwachsenen diesem Straftatbestand unterfallen. Also vereinfacht gesagt, ob das Kind jetzt in Anführungszeichen einwilligt oder nicht, ist für die Strafbarkeit da egal, weil man als Mensch unter 14 Jahren nicht in solche Handlungen rechtswirksam einwilligen kann. Genau, und das sind dann eben die zwei Straftatbestände, um die es hier geht.
Genau, also wir befinden uns also im Prozess. Der Beschuldigte hat sich anfangs im Ermittlungsverfahren bei der Polizei zu den Vorwürfen geäußert. Später im Prozess spricht er aber selber nicht mehr. Und das bringt mich jetzt zu unserem eigentlichen Thema, das wir uns für heute vorgenommen haben, nämlich mal über Verteidigung zu sprechen und Verteidigungsstrategien. Und meine erste Frage an dich, Nikolai, ist in dem Zusammenhang, kann ich als Beschuldigter jetzt einfach so, ich nenne es jetzt mal meine Taktik, ändern? Also ich sag vorher aus und vor Gericht schweige ich aber dann. Ist sowas üblich oder ist das etwas, was du dann mit deinen Mandanten vielleicht auch besprichst und sie entsprechend berätst, dass das vielleicht sogar schlau sein kann?
Ja, das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage, zu der man jetzt natürlich unglaublich viel sagen kann.
Können wir eine eigene Folge zu machen.
machen wir vielleicht auch noch. Aber die Frage ist ja, reden oder schweigen oder wie ist das überhaupt? Ich sage immer, es kommt darauf an, es kommt auf die Situation an, es kommt darauf an, was man zu sagen hat und natürlich auch auf den Mandanten, den es betrifft. Es gibt immer so Mandanten, wie es halt Menschen gibt, die können unglaublich gut reden. Und ich sage immer, der Maßstab bei dem Ganzen ist, dass, wenn jemand etwas erzählt, bei dem Gegenüber so eine Art Bild im Kopf entsteht. Es ist, wenn mir jemand von seinem Urlaub was erzählt, dann jeder kennt das, habe ich manchmal das Gefühl, ich bin auch da. Der erzählt mir das so bildlich, wie er da im Hotel ankommt und wie schön das alles ist. Und dann geht man so richtig mit. Und andere Menschen, die können genau das Gleiche erlebt haben, aber die haben einfach nicht die Fähigkeit, es so überzeugend zu erzählen. Wie war der Urlaub? Schön. Ja. Wie war das Essen? Lecker. Also die können es einfach nicht, obwohl genau das Gleiche passiert ist. Und da muss man erstmal immer schauen, ist diese Art von Verteidigung mit, ich erzähle es mal, mit meinem Mandanten überhaupt möglich, ja oder nein? Das ist immer so das Erste. Und Punkt zwei, man muss ja auch etwas Schlaues zu sagen haben. Wenn es hier so gewesen sein soll, dass er sagt, ich erinnere mich doch an das Ganze nicht mehr und ich habe ja diese Erkrankung und es gibt ja beispielsweise ärztliche Atteste hier, die kann ich vorlegen und es gibt auch, ich sag's jetzt mal als Beispiel, wir waren ja jetzt nicht dabei. Es gibt auch Zeugen, die das auch bezeugen, dass ich da schlafwandle und so weiter. Dann ist man natürlich gut beraten, das auch vorzubringen. Bei anderen Vorwürfen ist es natürlich immer etwas schwierig, wenn jemandem jetzt der Vorwurf Kindesmissbrauch gemacht wird und dann kommt jemand und sagt, vor 10 Jahren hat es da Übergriffe gegeben, beispielsweise die Nachbarstochter. Was hat man als Beschuldigter Kluges zu sagen? Außer, die war die Nachbarstochter, aber ich war es nicht. Und bevor man sich dann da hinstellt und eigentlich nur das sagt und überhaupt keine Aufklärung irgendwie bringt oder irgendwas dazu beiträgt, dann ist man manchmal auch gut beraten, das sein zu lassen. Ich will damit sagen, es kommt immer so etwas drauf an, was man sagen kann, was man zu sagen hat und ob das klug und sinnvoll ist.
Aber würdest du denn aus deiner Erfahrung und Expertise auch heraus sagen, dass diese spezielle, ich würde es jetzt mal in Anführungszeichen Strategie nennen, Verteidigungsstrategie, die wir jetzt in diesem Fall hier gesehen haben, wo du auch eingangs schon gesagt hast, habe ich selber noch nicht erlebt und kenne auch keinen, der das mal gehabt hat. Ist das nun schlau für den Beschuldigten gewesen oder hätte der sich besser hingestellt und gesagt, ich war es einfach nicht?
Also, wenn man sich jetzt mal an den Fakten orientiert, hat es ja zumindest dazu geführt, dass das Verfahren 2-mal eingestellt wurde. Insofern war es ja vielleicht nicht das Dümmste, was man sagen konnte. Ob es, das müssen wir wirklich immer dazu sagen, tatsächlich so war oder ob er sich als Staatsanwalt, der ja über besonderes Wissen verfügt, auch welche Voraussetzungen da sind, einfach gedacht hat, wenn ich das jetzt mal so vorbringe, dann wird man mir die Tat am Ende des Tages wohl nicht nachweisen können. Und darum sage ich das jetzt mal. Das wissen wir natürlich nicht.
Das wissen wir nicht und das wollen wir ja auch nicht.
Wollen wir nicht beurteilen? Nein,
und nicht beurteilen.
Er ist dann verurteilt worden. Das ist dann ja auch so. Aber ja,
aber
es ist zumindest kreativ gewesen.
Hätte man ihm geglaubt, wäre er ja quasi im rechtlichen Sinne nicht schuldfähig gewesen.
Genau, richtig. Dann wäre er jetzt einfach weiter Staatsanwalt und wird seine Fälle bearbeiten. Und insofern, klar, es hat am Ende natürlich nicht zu dem Erfolg geführt. Nur bis dahin hat er ja wirklich wichtige Teilerfolge gehabt. Und ja, er hätte ja auch Glück haben können. Und spätestens bei der zweiten Einstellung hätte dann vielleicht die Frau oder der Anwalt gesagt, na komm, jetzt ist es das gewesen. Aber er hat einfach eben das Pech gehabt, dass auf der anderen Seite war.
Dass die nicht aufgegeben haben.
Genau, dass die nicht aufgegeben haben und jemand eben, der da so hart hinterher war. Ja, und diese Besonderheit, erst sagt man was, dann sagt man nichts, klar. Da wissen wir nicht, wie er anwaltlich beraten und vertreten war, ob er da sofort irgendwie eine Stellungnahme aus eigenem Antrieb abgegeben hat oder ob ihm gesagt worden ist, hey, mach das doch so und so oder ob er sich das selbst überlegt hat. Er wird ja vielleicht auch als Staatsanwalt jetzt keine externe anwaltliche Beratung gebraucht haben, weil er eben die Abläufe und die Dinge, die da vielleicht von ihm erwartet werden, auch selber kennt. Aber, dass man erstmal was sagt und hinterher nichts, das, ja, kommt manchmal vor, manchmal nicht, aber in der Regel ist es so eine stringente Sache. Entweder man sagt vorher was und nachher was oder nicht. Aber ja, das wissen wir jetzt auch nicht, was da los war, was ihm die Anwälte geraten haben.
Und das ist aber dann im Grunde eigentlich auch was du von Einzelfall zu Einzelfall entscheiden würdest, ne, mit deinem Mandanten ja auch zusammen.
Genau, also ich sage immer, wenn Mandanten eine Erklärung zu den Vorwürfen abgeben wollen, dann muss das halt klug beraten werden. Man kennt das manchmal so aus amerikanischen Filmen, ne, da fragen dann manchmal die Beschuldigten, ja, rufen Sie, Beschuldigten wollen dann immer, rufen Sie mich in den Zeugenstand, ich kann eine kluge Aussage machen. Der Anwalt ist immer so ein bisschen zurückhaltend und sagt dann immer so, ja, nee, und ja, dann hinterher kommt es doch so und dann geht's irgendwie entweder gut oder schlecht. Und das ist eben genau das Gleiche wie in Deutschland. Man kann eine Aussage machen, muss es aber nicht. Jetzt gibt es immer Konstellationen, wo Aussagen sinnvoll sind, beispielsweise Vergewaltigungsvorwurf. Da kann man dann als Beschuldigter immer sagen, das war doch einvernehmlich, die Interaktion war doch so, wir haben uns doch vorher noch getroffen, wir sind doch essen gegangen und auf dem Hotelzimmer haben wir doch dieses und jenes gemacht. Hinterher habe ich doch noch einen Abschiedskuss gekriegt und dann habe ich noch eine Nachricht danach gekriegt, wie toll das alles war. Hier, die zeige ich auch mal vor. Und dadurch kann ich erklären, dass das nicht so gewesen ist. Das kann man ja machen. Da muss man ja nicht zwingend schweigen. Aber wie schon gesagt, es gibt eben auch Konstellationen, wo das nicht so ist. Man kann das nicht pauschalisieren. Man kann nicht sagen, das ist immer so sinnvoller oder immer so sinnvoller. Man muss es eben von Einzelfall zu Einzelfall entscheiden.
Absolut, ja. Genau, lass uns nochmal zurück auf den Fall schauen. Du hast eben schon gesagt, wie das Urteil ausgegangen ist. Aber einen Schritt nochmal zurück, weil das finde ich ganz interessant. Nach der ganzen Beweisaufnahme, Zeugen sind gehört worden, Akten sind angeschaut worden, beantragen sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft Freispruch für den Beschuldigten.
Ja,
die einzige,
muss man etwas schmunzeln. Ne?
Ja, die einzige, die quasi bei dem Antrag auf Verurteilung bleibt, ist die Nebenklage, also vermutlich das Opfer und die Mutter. War so nicht ganz rauszulesen, aber ist ja die Vermutung, die ich anstelle an der Stelle, dass die Nebenkläger sind. Ist das ungewöhnlich, dass jetzt am Ende eines Verfahrens die Staatsanwaltschaft das Gleiche fordert wie die Verteidigung, dass sie quasi dann überzeugt sind, das Gleiche zu denken und zu wollen?
Ja, überzeugt oder nicht überzeugt. Also die Staatsanwaltschaft muss ja, wenn sie eine Verurteilung beantragt, von der Schuld des Beschuldigten überzeugt sein. Und offenbar war sie das hier nicht nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme. Ob es ungewöhnlich ist, ja oder nein, ja, das kommt manchmal so etwas darauf an, wie die Beweisaufnahme läuft. Mhm. Auf der einen Seite ist die Staatsanwaltschaft natürlich objektive Ermittlungsbehörde und muss sich auch ein Bild davon machen, wie sie die Sache sieht. Wenn der Staatsanwalt denkt, der Beschuldigte hat es nicht getan, muss er einen Freispruch beantragen. Er kann nicht sagen, ich bin Staatsanwalt, ich beantrage hier aus Prinzip immer Verurteilung. Das wäre natürlich falsch. Nur, dass es hier so passiert ist, ja, der Staatsanwalt war ja vielleicht, so wie im Ermittlungsverfahren und vorher, auch nicht von der Schuld überzeugt. Und ich denke, am Ende wird es so eine Gutachterfrage gewesen sein. Es wird auf die Frage hinausgelaufen sein, inwieweit ist seine Erklärung in Bezug auf diese Sexsomnia-Schlafwandler-Geschichte dann auch durch Gutachter bestätigt worden, ja oder nein?
Genau, und das Gericht folgt dann im Grunde hier in seiner Urteilsfindung ja der Forderung der Nebenklage. Ja, die wird dann höher gewichtet aus Gerichtsseite.
Ja,
quasi.
Oder unabhängig vom Gericht, also unabhängig von der Nebenklage, haben die sich ja vielleicht auch ihre eigene Meinung zu dieser ganzen Geschichte gebildet. Und dass es nicht falsch war, sieht man ja daran, dass es dann am Ende auch so rechtskräftig geworden ist.
Ja, wunderbar, Nikolai. Ich würde sagen, wir sind am Ende unseres Falls angekommen.
Eine Sache kann ich vielleicht noch
du
kurz
hast
sagen.
Noch was
eine
zu
kurze Sache zur Besonderheit dieses Falles und zu der Sache Beamter als Beschuldigte. Es ist so, wenn man als Beamter im aktiven Dienst zu einer Freiheitsstrafe von über einem Jahr verurteilt wird, endet damit automatisch das Beamtenverhältnis. Mhm. Und das bedeutet hier, wo ja ein Jahr und 6 Monate rausgekommen sind, war dann das Beamtenverhältnis mit allen Konsequenzen, Rentenbezüge und so weiter, damit für den Herrn Staatsanwalt beendet. Was ja, wenn er es so getan hat und es vorsätzlich war, wie es ja festgestellt wurde, dann eben auch einfach in Ordnung ist.
Ja, würde ich auch so sagen. Aber wusste ich auch nicht, dass das diese Jahresgrenze gibt. Ja.
Genau, das sind so die Besonderheiten, die man dann weiß, wenn man Polizeibeamte und so weiter oder andere Beamte dann in der Regel verteidigt. Ja, wir müssen etwas auf die Uhr schauen und ja,
ich finde,
zum Ende kommen.
Ich finde aber, wir haben das hier ganz rund, glaube ich, zu Ende bekommen. Nikolai, vielen Dank für die Besprechung dieses Falls, deine Ausführungen.
Vielen Dank auch von mir.
Ja, und Ihnen, liebe Zuhörer, danken wir fürs Zuhören, für die Zeit, die Sie heute mit uns verbracht haben. Wir freuen uns über Ihr Feedback, über Ihre Fragen und vielleicht auch eine Bewertung. Und wir haben natürlich auch ein paar Shownotes für Sie vorbereitet. Da können Sie nochmal nachlesen, wenn Sie sich über das Thema Sexualstrafrecht informieren. Da finden Sie weitere Informationen und da finden Sie natürlich auch unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten.
Und unsere Website-Adresse, wenn Sie sich weiter informieren wollen. Und vielen Dank auch von meiner Seite und ich freue mich aufs nächste Mal.
Bis bald.
Unschuldsvermutung. Der Podcast über Sexualstrafrecht mit Strafverteidiger Nikolai Odebralski und Christine P. Pasak. Wenn Sie Rechtsberatung brauchen oder Unterstützung in Ihrem Verfahren benötigen, finden Sie alle Informationen auf ra-odebralski.de. Wenn Sie betroffen sind von sexualisierter Gewalt oder Missbrauch und Hilfe brauchen, wenden Sie sich ans Hilfetelefon unter 0800 22 55 530. Menschen, die sich sexuell zu Kindern und Jugendlichen hingezogen fühlen, können sich ans Präventionsnetzwerk Kein Täter werden wenden. Weitere Folgen unseres Podcasts Unschuldsvermutung finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt.